Ich lese aus 4. Mose 13, die Verse 25 bis 33. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet. Und wahrlich, Milch und Honig fließen darin, und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Amen.
Seit dem Auszug aus Ägypten war schon eine Menge passiert mit dem Volk Israel. Richtig viel. Zwischendurch hatten sie jede Menge Wunder von Gott erlebt. Alleine der Auszug aus Ägypten, meine Güte, wenn das kein Wunder war. Und auch unterwegs, immer wieder hatte Gott sich zu ihnen bestätigt. Und doch, zwischendrin hatten sie schon ein paar Mal nicht mehr wirklich dran geglaubt, dass sie tatsächlich an ihrem Ziel der Verheißung würden irgendwann ankommen können. Nämlich im gelobten Land Kanaan, dem Land der Verheißung. Aber jetzt, kurz davor, wird es richtig ernst. Was war passiert? Sie stehen wirklich davor. Wir haben das gerade in der Schriftlesung gehört. Aaron hatte Kundschafter losgeschickt, um das Land zu erkunden und zu sehen, wie es da ausschaut. Das war passiert. Aus jedem der 12 Stämme sucht Mose einen angesehenen der führenden Leute aus und die machen sich auf Erkundungstrupp. Sie müssen es einfach genau wissen, wie das Land aussieht, das der Herr ihnen verheißen hat, das da auf sie wartet. Und sie machen ihre Sache wirklich gut und gründlich. Und das ist dann schon der nächste Punkt, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Bis heute ist das ja geradezu die Beschreibung für paradiesische Zustände, wenn Milch und Honig fließen. Da hat man alles, was man zu leben braucht und auch noch den Luxus des Honigs obendrauf. Ja, wenn wirklich Milch und Honig da sind in Fülle, hey, dann geht's einem gut. Dann braucht man das Leben ja nur noch zu genießen. Und zum Beweis bringen die Kundschafter diese gigantisch großen Trauben mit, die so groß sind, dass man sie auf einer Stange tragen muss. Wer hätte das gedacht? Das ist so, als wenn die kühnsten, die größten, die ausgeflipptesten Träume jetzt Wirklichkeit werden. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber, Nummer 3, jetzt kommt die Sache mit dem Gottvertrauen gegen die sichtbaren Tatsachen, die nicht so verheißungsvoll sind. Jetzt wird es schwierig. Zweifel kommen auf. Oder ist es vielleicht doch eher der gesunde Menschenverstand? Aber was heißt hier schon Verstand? Was heißt hier schon gesund? Im Grunde genommen ist es die alte Leier, die ihr alle kennt. Vertraue ich mehr der Sachlage, also den Fakten, die sich vor meinem Auge ausbreiten? Oder vertraue ich mehr auf die Zusagen und die Verheißungen Gottes, von denen ich aber im Moment noch nichts sehen kann? Habt ihr es? Sachlage, Verheißung. Oder aber, tja, was passiert dann? Was ist denn mit Kaleb und Josua, die Leute, die so mutig reden? Sind das einfach nur zwei besonders hartgesottene Kerle, die sich von den Riesen, die da im Land leben und von den befestigten Städten einfach nicht beeindrucken lassen? Kapitel 13, Vers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach: Lasst uns hinaufziehen in das Land und es einnehmen, denn wir können es überwältigen, sagt Kaleb. Oder sind Mose und Kaleb einfach nur bodenlos leichtsinnig? So nach dem Motto, hey, das wird schon irgendwie klappen, wir sehen das dann im Detail, wenn wir erstmal da sind, lass uns mal gucken. Leichtsinnig. Ich gebe zu, die Grenze zwischen Gottvertrauen und Glauben einerseits und Leichtsinn und Naivität andererseits ist hauchfein, oder? Was macht denn den Leichtsinn aus? Leichtsinn bedeutet, dass man die Fakten bagatellisiert. Oder aber man macht sich gar nicht erst die Mühe einer umfassenden Bestandsaufnahme. Man verschließt die Augen vor den Dingen, die negativ und beschwerlich sein könnten. Ach, das wird schon nicht so schlimm sein, nun hab dich mal nicht so. Der Leichtsinn bevorzugt das leichte Leben. Und so redet man sich das Leben am liebsten schön. Und was ist das Merkmal echten Gottvertrauens? Zunächst mal, es geht echt darum, wirklich Gott zu vertrauen. Und nicht der eigenen Geschicklichkeit oder dem eigenen Durchsetzungsvermögen oder etwa dem Glück. Wer Gott vertraut, weiß sehr genau, dass er auf die Hilfe und auf das Eingreifen Gottes angewiesen ist. Und wer Gott vertraut, weiß auch, dass man mit dem Gebet nicht mit der Brechstange zum Erfolg verhelfen kann. Und er weiß sehr wohl, dass ein ernsthaftes Gebet aber sehr wohl sehr viel bewirken kann. Aber wie gesagt, nicht mit der Brechstange. Gott tut es. Wer mit Gottvertrauen betet, weiß durchaus um die Hindernisse, die sich einem da entgegenstellen. Man weiß die Sachlage einzuschätzen. Immerhin schließen sich der gesunde Menschenverstand und Gottvertrauen durchaus nicht gegenseitig aus. Mehr sogar, je genauer man hinschaut und je genauer man die Schwächen und die Unzulänglichkeit und auch die Gefahren kennt, desto zielstrebiger und desto genauer formuliert man ja dann auch seine Gebetsanliegen, oder? Weil man genau weiß, wo es klemmt. Weil man genau weiß, wo die Hindernisse sind. Da weiß man genau, wofür man beten muss. Und doch, Nummer 4, der Zweifel siegt. Was passiert denn da? Diese ganze Gruppe von den 12 Kundschaftern machen alle miteinander die gleiche Erfahrung. Sie haben dieselbe Situation erlebt. Und trotzdem kommen sie zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen aus dieser Situation, weil sie das, was sie da erlebt haben, komplett unterschiedlich bewerten. Aber zunächst mal hören wir in der Beschreibung der Sachlage, dass sich erstmal alle ganz einig sind, alle 12. Da steht nämlich: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies sind seine Früchte, schaut her. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne. In Klammern Anaks Söhne, das sind die riesenhaften Bewohner. Aber die Bewertung dieser Sachlage fällt sehr unterschiedlich aus. Kaleb, der Mann des Glaubens, sagt: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Die anderen Kundschafter sagen dagegen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Warum denken sie so? Vers 33, wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und jetzt kommt's, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Merkt ihr den Unterschied? Alle haben sie dasselbe erlebt. Auch Josua und Kaleb haben die Riesen gesehen, ja. Aber die einen sagen, wir können sie überwältigen, und die anderen sagen, sie sind uns stark. Warum glauben sie denn, dass sie zu schwach sind und nichts gegen die Riesen unternehmen können? Ihre negative Selbstbewertung findet sich in diesem einen markanten Satz. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Damit haben sie sich selber als klein, machtlos, schwach und inkompetent definiert. Wir können das einfach nicht, wir sind zu klein, keine Chance. Und weil sie selber von sich so dachten, dachten die Riesen es auch von ihnen. Und in dem Moment ist die Sache entschieden. Jeder Mut hat sie verlassen. Es geht nicht mehr weiter, keine Hoffnung. Damit aber noch nicht genug. Die Zweifel und der Kleinglaube siegen sogar noch auf breiter Linie, denn die Situation eskaliert immer weiter. Im Text steht dann, und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Und dann noch, und da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht, und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch in Ägyptenland gestorben wären und noch in der Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Bis es schließlich heißt, doch die ganze Gemeinde drohte Mose und Aaron zu steinigen. Puh. Was ist jetzt mit der Verheißung? Damit sind sie an einem Tiefpunkt ihrer Geschichte angelangt. Mit Mühe und Not wirft sich Mose für sein Volk bei Gott in die Bresche, und als Folge ihres Unglaubens kommt keiner dieser Leute später ins gelobte Land. Sie wandern noch mal ein paar Jahrzehnte im Kreis, bis auch der letzte verstorben ist. Und wie ist das jetzt bei uns? Wie ist das bei uns? Wie ist das mit dir, mit deinem Beruf, in deiner Firma? Wie ist das in deiner Familie, in deiner Ehe? Wie geht es uns in der Gemeinde? Wie gehst du um mit den Riesen, die das gelobte Land besetzt halten, sodass du nicht reinkommst? Dass die Verheißung irgendwie nicht Wirklichkeit werden kann. Gibt es an vielen Stellen, oder? Aber eigentlich ist doch die Verheißung Gottes da. Eigentlich. Wobei mit dem Wörtchen eigentlich schon der Zweifel formuliert ist. Merkt ihr das? Eigentlich ist ein Wort des Zweifels. Willst du wirklich in das gelobte Land oder hattest du eigentlich mal vor, in das gelobte Land zu gehen? Wenn du eigentlich sagst, hat der Zweifel schon gewonnen. Bei der Eigentlich-Version bist du schon auf Abstand zu deiner Vision und Verheißung gegangen. Bei der Eigentlich-Version hast du dich klammheimlich schon von der Verheißung verabschiedet. Eigentlich wollte ich mir doch mehr Zeit nehmen zum Bibellesen. Jetzt zum Beispiel hier Lukas lesen, die Aktion, die wir gerade gestartet haben. Eigentlich wollte ich damit machen. Eigentlich hatte ich mal vorgehabt, mit meinem Bruder nochmal zu sprechen, um mich zu entschuldigen, weil da gibt es so eine alte Sache, die war dumm gelaufen und eigentlich sollte ich das machen. Eigentlich wollen wir auch eine missionarische Gemeinde sein. Und eigentlich wollte ich auch mit dem Rauchen aufhören. Und ihr merkt, man kann das noch fortsetzen. Also nochmal, wie gehen wir um mit den Riesen, die das gelobte Land besetzt halten, das der Herr uns eigentlich zugesagt hat? Glauben wir den Sachzwängen oder glauben wir den Verheißungen Gottes? Wenn ich nur auf die Riesen schaue, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich es mit der Angst zu tun kriege. Klar, die Riesen jagen einem Angst ein, sicher. Kein Wunder, wenn sich da bei uns so ein Heuschreckenfeeling breit macht. Ich bin nur so klein wie die Heuschrecke, ich schaffe das alles nicht. Und das hat nichts mit Vermessenheit zu tun oder mit Blauäugigkeit oder Leichtsinn. Josua und Kaleb haben damals am Anfang sicher keine Ahnung, wie Gott das hinkriegen würde, dass sie wirklich dieses gelobte Land einnehmen. Sie wissen es vorher auch nicht. Aber sie wissen, dass Gott schon so oft geholfen hat, das wissen sie. Das haben sie erfahren. Und sie wissen, dass der Herr vertrauenswürdig ist. Und sie wissen, dass der lebendige Gott weitaus mehr Möglichkeiten hat, als sie sich das ausdenken können. Und sie wissen, dass es immer noch ein Glaubenswagnis bleibt. Aber im Namen Gottes ist es möglich, dieses Wagnis einzugehen, um dann als Sieger aus dieser Auseinandersetzung herauszukommen. Ihr Lieben, und das gilt bis heute. Kleines Wort zum Schluss. Habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn ein ganz kleiner und ein ganz großer Hund aufeinandertreffen? Erstmal beschnuppern die sich so ein bisschen. Dann macht der eine einen Bogen um den anderen oder eben auch nicht. Es gibt tatsächlich auch die Variante, dass dieser kleine Kläffer da breitbeinig vor dem großen Hund steht und der plötzlich den Schwanz einzieht und die Biege macht. Es ist nicht unmöglich. Wenn Gott etwas verheißen hat, dann tut er es auch. Amen.